So, guten Morgen, liebe Gemeinde. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gepredigt, dass ich die Gemeinde wirklich schön finde. Ich glaube, manche von euch können sich bestimmt noch daran erinnern, wo ich die verschiedenen Bilder gezeigt habe. Und da ging es dann darum eben, dass die Gemeinde mit einer Schafherde verglichen wird, mit einem Körper, mit einem Bau, mit einem Ackerfeld. Und eigentlich war da immer so der eine Kerngedanke, dass die Gemeinde ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ein Gemeinschaftsprojekt zwischen uns und Gott, weil Gott uns führt und weil Gott das Gelingen schenkt, aber auch ein Gemeinschaftsprojekt von uns, wo jeder wichtig ist, wo jeder mit dabei ist, wo jeder etwas beitragen kann und ja, wo einfach jeder, der mit dabei ist, eine Rolle spielt. Jeder ist ein Teil in diesem Puzzle, ein Mauerstein in dem Bau, ein Teil des Körpers. Und mein Ziel oder meine Hoffnung mit der Predigt war in erster Linie, Begeisterung für Gemeinde zu wecken. Und mein zweites Ziel war, dass ich gehofft habe, dass vielleicht einer drin sitzt, der denkt, Mensch, also die Gemeinde ist ja wirklich eine tolle Sache, da will ich gerne mitarbeiten. Oder vielleicht hat sich einer gedacht, ja Mensch, also wenn es ein Gemeinschaftsprojekt ist und hier jeder wichtig ist, dann wäre es vielleicht auch gut, wenn ich auch einen Teil dazu beitrage. Aber vielleicht denken sich manche, wie geht das überhaupt? Wie macht man das? Wie kann ich eigentlich in der Gemeinde mitarbeiten oder der Gemeinde dienen? Ich meine, es gibt ganz klar definierte Aufgaben, so wie das Musikteam, die Technik, Kindergottesdienst, Stehkaffee und so weiter. Und ich denke, das sind so klar definierte Aufgaben. Da ist es relativ leicht zu sehen, okay, wie geht das überhaupt? Oder da weiß man, woran man ist. Von daher will ich mich in der Predigt jetzt nicht auf diese Aufgaben konzentrieren. Wer sagt, ja, also eigentlich würde ich gerne in so einem Arbeitsteam, in so einer Gruppe mitarbeiten, aber ich weiß nicht so richtig wo, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich denke, wir finden auf jeden Fall einen guten Platz. Also es gibt immer wieder Lücken, die gefüllt werden müssen. Von daher, also klar, wenn es um Dienen geht, gibt es diese klaren Aufgaben. Aber die Frage ist jetzt, okay, wie sieht es aus, wenn man vielleicht nicht Teil von so einem klaren Arbeitsteam ist, wie jetzt dem Stehcafé oder der Technik oder dem Begrüßungsteam? Was kann ich dann für die Gemeinde tun? Bin ich dann nur ein passives Gemeindemitglied oder wie könnte das aussehen? Und darauf will ich so ein bisschen mein Augenmerk auch legen. Was sind Dinge, die die Gemeinde braucht? Also was sind Dinge, wo jeder seinen Beitrag leisten kann? Da ist zum Beispiel verbindlich sein. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass ein Christ verbindlich zu einer Gemeinde dazugehört. Zum Beispiel in Hebräer 10 steht: Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Aufeinander Acht geben, sich gegenseitig motivieren, ermahnen, das sind Dinge, die man nur tun kann, wenn man auch wirklich mit dabei ist, wenn man anwesend ist, wenn man regelmäßig zur Gemeinde kommt. Ich meine, zur Zeit des Neuen Testaments war das, glaube ich, weniger ein Problem, weil da gab es nicht die Baptisten, die Pfingstler, die Mennoniten, die Brüdergemeinden, FEG, ICF, Landeskirchen, evangelische Freikirchen. Das sind alles so Dinge der heutigen Zeit, aber in der Bibel liest man dann ja von der Gemeinde in Jerusalem, in Rom oder Korinth. Also ich denke, da war die Auswahl wesentlich beschränkter, weil es einfach eine Gemeinde in einem Ort gegeben hat. Und heutzutage hat man je nach Region schon eine ganz gute Auswahl. Ich meine, hier auch wohl kann jeder irgendwie seine Gemeindeform finden, die einem entspricht und sich da auch wohlfühlen. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch schwierig, weil wenn es so eine große Bandbreite gibt, dann sind manche auch versucht, unverbindlich zu sein. Wenn es dann irgendwie ungemütlich wird, wenn man mal ermahnt wird, wenn einem ein Geschwister blöd gekommen ist, dann kann man einfach sagen, okay, ciao, ich gehe in die andere. Und ich glaube, so dieses, da reibt es irgendwo, da ist es gerade schwierig, da passt mir es nicht, da gefällt es mir vielleicht nicht so gut, ja, dann wechsle ich halt. Und ich denke, das ist so eine sehr schlechte Unverbindlichkeit, die auch einer Gemeinde auch schadet. Eine Gemeinde ist sehr viel stabiler, wenn die Menschen auch verbindlich und regelmäßig kommen. Also man kann sich gegenseitig kennenlernen, man kann sich eben ermutigen, korrigieren, füreinander beten, man kann viel besser planen und organisieren in der Gemeinde. Also es ist einfach wichtig, dass man weiß, dass da Leute sind, die verbindlich mit dabei sind. Lasst uns aufeinander Acht geben, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Und auch ist es natürlich gut, zu Veranstaltungen zu kommen, die über den Gottesdienst hinausgehen. Es gibt ja immer wieder mal, wie zum Beispiel letztens der Kennenlernnachmittag oder ist mal ein Missionar nachmittags da oder Samstagabend mal ein Vortrag oder so. Ich denke auch bei diesen Dingen, es ist einfach schön, wenn man mit dabei ist, wenn man sich die Zeit nimmt und allein durch seine Anwesenheit die Sache unterstützt. Sei jemand, mit dem man rechnen kann. Das finde ich einen wirklich wichtigen Punkt. Und auch wenn ich jetzt so in die Reihen schaue, so man sieht, es ist schon das Sommerloch ein bisschen da. Natürlich, es gibt verschiedene Gründe, weswegen man mal nicht zum Gottesdienst kommt. Mal ist man auch im Urlaub oder krank oder wie der Joni eine andere Gemeinde besuchen und so. Aber wenn man doch manchmal mit Leuten redet, dann denke ich mir, es ist schon manchmal auch interessant, ja, wie andere Dinge auch einfach einen höheren Stellenwert haben. Ob es jetzt ein Fußballspiel ist oder auf den Berg gehen oder mal ausschlafen oder so. Das macht mich dann schon auch manchmal traurig, wo ich denke, ah, es irgendwie ist da ja keine Verbindlichkeit da, die man eigentlich sich wünschen würde. Von daher, du tust der Gemeinde einen guten Dienst, einfach indem du da bist. Also das finde ich schon mal schön, weil das kann ja auch jeder machen. Und indem du heute hier bist, unterstützt du die Gemeinde. Einander lieben. Da heißt es in Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das klingt natürlich sehr schön und wenn man auch sagt, dass, ja, wie man einander lieben soll, aber ja, wie macht man das eigentlich? Wie geht das überhaupt? Und das Gute ist, dass die Bibel uns da selbst ganz viele Beispiele und ganz viele praktische Dinge nennt. Ich lese mal einige Bibelverse vor. Kolosser 3 steht, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Also hier ist so der Aspekt des Ertragens und Vergebens. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Also ermahnen, aber auch erbauen. Für den anderen da sein, ihn erbauen, ihn ermutigen. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Lasten des anderen tragen. Ich meine, vieles kann man dem anderen nicht abnehmen, aber man kann trotzdem teilhaben und da helfen, wo vielleicht Hilfe ja nötig ist. Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Mitgefühl haben eben. Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ja, nicht streitsüchtig sein. Philipper 2, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Ja, nicht nur sich selber im Blick haben, sondern auch auf die anderen schauen. Und es gibt noch so viele Verse mehr, so viele Facetten, wie Liebe untereinander aussehen kann. In diesen Versen schwingt so viele Sachen mit, also aufeinander Acht geben, die Wertschätzung, Gastfreundschaft, einander ermutigen, ermahnen. Und ich denke eigentlich, man weiß eigentlich in einem drin schon, wie Liebe untereinander aussehen kann. Was man sich auch selber wünscht, das ist, die Chance ist dann hoch, dass die anderen sich das auch wünschen. Wenn man selber gerne angenommen wird, wenn man selber gerne begrüßt wird, wahrgenommen wird, dann kann man das auch den anderen geben. Und wisst ihr, da wo Menschen auf einem Haufen sind, gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Und so schnell gibt es Missverständnisse, Verletzungen, Neid und Meinungsverschiedenheiten. Und so schnell passiert es, dass wir absichtlich oder unabsichtlich aneinander schuldig werden. Und natürlich nerven uns auch manchmal andere Geschwister. Wir sind alles nur Menschen. Manchmal braucht man sehr viel Geduld und manchmal ist man auch versucht, schlecht über andere zu reden oder sie zu verurteilen. Das ist ganz normal und menschlich, aber nur weil es normal und menschlich ist, macht es die Sache noch nicht richtig. Also es ist trotzdem falsch, aber da, wo Menschen auf einem Haufen sind, passieren leider solche Dinge. Deswegen geht es ohne die Liebe nicht. Schaut mal, ich habe hier ein schönes Glas und das Glas gefällt mir sehr gut. Es sieht gut aus, hat eine gute Qualität, es ist nützlich. Aber was so Gläser nicht sind, sind in der Regel, dass sie bruchfest sind. Wenn ein Glas im Schrank gegen das andere mal zu fest dagegen haut, passiert es schnell, dass ein Sprung reinkommt oder dass es zerbricht, irgendwas abplatzt oder eine Scherbe entsteht. Und da, wo die Gläser aber ruhig im Schrank stehen, wo sie nicht in Bewegung sind, wo die Gläser sich nicht berühren, da stehen sie ganz gut. So in der Vitrine, da geht auch in der Regel kein Glas zu Bruch. Aber sobald die Gläser sich bewegen, sobald sie im Einsatz sind, da passiert es immer wieder, kennen wir alle, dass mal ein Glas einen Sprung bekommt, dass mal Gläser aneinander dotzen und es kaputt geht. Wenn man umzieht, dann hat man in der Regel entweder Zeitung oder so Luftpolsterfolie, um so ein Glas schön einzupacken. Und dann kann man die auch gemeinsam in die Kiste tun, dann können die auch wackeln und herumfliegen, aber die bleiben heile. Und ich glaube, dass ja die Liebe untereinander wie so eine Luftpolsterfolie ist, die wir brauchen, dass da nicht zwei harte Gläser gegeneinander stoßen und was kaputt geht. Und deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dass wir diese Liebe haben, die die Ecken und Kanten des anderen doch auch irgendwie ausgleichen und ertragen. Von daher denke ich, wenn du Liebe hast zu deinen Geschwistern, dann ist es wie so eine Luftpolsterfolie, die uns bewahrt, ja, dass wir einander zerbrechen und dass wir einander Schaden nehmen. Als nächstes die Bibel kennen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 ist recht ein bekannter Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Sich in Gottes Wort auszukennen, ist wichtig, um der Gemeinde gut dienen zu können, weil Gottes Wort wirklich nützlich für diese Sachen ist. Und es ist auch klar, dass wenn man etwas für Gott tun will, dann muss man ja auch wissen, wie Gott sich das vorstellt, was Gott sich überhaupt wünscht. Und das steht eben in der Bibel drin. Außerdem gibt es im Neuen Testament sehr viele Warnungen vor Irrlehren. Es wird davor gewarnt, dass jemand Dinge lehrt, die nicht der Bibel entsprechen, die nicht biblisch sind, die schädlich für eine Gemeinde sind. Natürlich gibt es da die Gemeindeleitung, der vor Gott verantwortlich ist, dass die Gemeinde auf einem guten Kurs bleibt, dass keine Irrlehren reinkommen. Aber wir sind natürlich auch alles nur Menschen. Und deswegen ist es für eine Gemeinde sehr stabilisierend, wenn sich auch die Gemeindemitglieder gut in der Bibel auskennen. Je mehr Leute es gibt, die gut Bescheid wissen, desto sicherer sind wir davor, dass Irrlehren in der Gemeinde Einzug halten. Und so Irrlehren können wirklich eine Gemeinde kaputt machen. Und außerdem ist es für jeden persönlich auch wichtig, dass man ja selber nicht auf eine falsche Fährte gelockt wird. Es kann schnell passieren, dass man mit falschen Lehren in Kontakt kommt, ob es jetzt eine Predigt auf YouTube ist oder irgendwas, was man auf Instagram sieht, ob es ein Gespräch mit jemandem ist, der besonders gut sprechen kann und überzeugend wirken kann. Und es passiert schnell oder es passiert unweigerlich, dass man mit Irrlehren in Kontakt kommt. Und da ist es einfach wichtig, ja, dass man fest in Gottes Wort ist. Viele von euch kennen bestimmt das Spiel Jenga. Da muss jeder Spieler abwechselnd einen Stein rausziehen. Und bei wem dann der Turm umfällt, der hat verloren. Aber das wird irgendwann eine sehr wackelige Angelegenheit. Und da ist die beste Strategie, wenn man einen Holzstein findet, der ganz locker drin liegt. Da kann man dann mit ganz wenig Kraft den ganz leicht rausschieben. Der ist nicht verankert, der liegt nicht auf den anderen Steinen fest. Und da kann man da ganz leicht einfach einen Stein wegnehmen. Und was ganz Ähnliches macht auch der Teufel. In 1. Petrus 5, Vers 8 steht, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel geht umher und sucht, wo ist so ein lockerer Stein? Wen kann er packen? Wen kann er zu Fall bringen? Wo ist so ein Stein, der nicht verwurzelt ist, der nicht fest ist? Und da hat man ein leichtes Spiel. Von daher, so wie beim Jenga, geht es auch dem Teufel oft, wenn er merkt, ey, da ist was locker, das packe ich mir. Und uns ja mit falschen Lehren zu füttern, ist ein Weg, den der Teufel hat, um einzelne Christen, aber auch ganze Gemeinden für den Dienst unbrauchbar zu machen. Deswegen, wenn du der Gemeinde dienen willst und sie stärken willst, dann sei jemand, der viel Zeit in Gottes Wort verbringt. In gleicher Weise auch nah bei Jesus sein. In Johannes 15 steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus vergleicht es hier mit dem Weinstock, und wenn die Trauben oder die Reben nicht mit dem Weinstock verbunden sind, werden sie nicht wachsen und keine Frucht bringen, sondern kaputt gehen. Wenn sie aber verbunden sind, dann können sie wachsen und Frucht bringen. Dann passiert was Gutes daraus. Und so müssen auch wir nah bei Jesus zu sein, um im Glauben wachsen zu können. Natürlich geht es im Leben eines Christen nicht nur darum, um Frucht, um Leistung irgendwie zu bringen oder so. Wir sind keine Leistungsgesellschaft, bei der es irgendwie nur um Produktionsmengen oder sowas geht. Und der christliche Glaube ist ja auch keine Religion, in der es nur darum geht, sich selber was zu erarbeiten, dies oder jenes zu tun. Aber ich denke, es ist trotzdem wichtig für einen Christen, dass man wächst, dass man natürliche Frucht bringt, die nicht erzwungen ist, sondern einfach Frucht aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus. Und gerade auch im Punkt, wie kann ich der Gemeinde dienen? Der Gemeinde kann man nur dienen, wenn man nah bei Jesus ist. Natürlich kann es passieren, dass man sich von Jesus entfernt und irgendwie seinen Dienst im Kindergottesdienst trotzdem weiter tut, aber das ist dann kein fruchtbringender Dienst mehr. Wenn du also was für die Gemeinde tun willst, dann bleibe nah bei Jesus. Und als letztes will ich noch kurz über Gebet sprechen. Das ist ein super wichtiger Dienst, den auch jeder in der Gemeinde tun kann. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, für die Gemeinde zu beten betrifft nicht nur die Alten, die irgendwie viel Zeit haben, betrifft nicht nur die Leute, die mittwochs in der Gebetsstunde sind. Nee, das ist ein Punkt, wo wir alle in der Verantwortung sind. Und es ist auch ein Punkt, den man sehr, sehr leicht tun kann. Man muss zum Beten an keinen speziellen Ort sein, man muss keine spezielle Kleidung tragen, es muss keine spezielle Uhrzeit sein, es gibt keine spezielle Körperhaltung, die man einnehmen muss. Es geht laut oder leise, es gibt keine Mindest- und auch keine Maximallänge und es ist auch noch kostenlos. Also, aber so leicht es klingt, so schwer ist es doch manchmal. Ich denke, wir kennen das alle und ich denke, wir alle können uns damit identifizieren, dass man sagt, oh, eigentlich bete ich doch zu wenig. Da muss ich mich selber auch an die eigene Nase packen. Viele sind irgendwie zu sehr mit ihrem Alltag beschäftigt. Manche haben Probleme, sich zu konzentrieren. Oft vergisst man es und manchmal kann es auch frustrierend sein, wenn man lange für was betet und es irgendwie noch nicht erhört ist. Aber ich will euch ermutigen, immer wieder es zu versuchen, wirklich für die Gemeinde und die Geschwister zu beten. Und es gibt auch einige Hilfestellungen. Also zum Beispiel, mir hat Spazierengehen sehr geholfen, um mich zu konzentrieren. Laura zum Beispiel hat sich Karteikarten mit Gebetsanliegen gemacht, dass man die einzelnen Anliegen nicht vergisst und die immer wieder drankommen. Oder auch die Gebetsstunde am Mittwoch ist natürlich eine Hilfe, wenigstens schon mal eine Stunde in der Woche mit Gebet zu verbringen. Und auch helfen natürlich Gewohnheiten, wie vorm Schlafengehen zu beten. Oder wir haben uns auch angewöhnt, auf dem Weg zur Gemeinde im Auto noch für den Gottesdienst zu beten. Und ich muss wirklich auch sagen, dass Gebet im Alltag oft zu kurz kommt. Und eigentlich ist es so beschämend, wenn man sich überlegt, dass man zu Gott persönlich kommen kann, zum Herr der Herren, zu der höchsten Instanz, als sein geliebtes Kind kommen kann und ihn um was bitten kann. Und eigentlich, ich glaube, wenn wir das uns immer wieder bewusst machen, dann ja, es ist vielleicht auch eine Motivation, wirklich sich Zeit fürs Gebet zu nehmen. Und ich glaube, man könnte hier noch mehr Punkte aufzählen, aber ich lasse es mal dabei, weil der erste Teil, der ging jetzt wirklich um die Sachen, was sind Sachen, die jeder tun kann? Egal ob jung oder alt, egal ob man viel Kraft und viel Zeit hat oder wenig, das sind Dinge, die jeder tun kann. Und im zweiten Teil der Predigt geht es jetzt mehr um die grundsätzliche Entscheidung, ob man überhaupt Gott dienen will. Lohnt sich das überhaupt? Ja, macht es überhaupt Sinn, hier in die Gemeinde zu investieren, für Gott zu dienen? Das Schöne ist, was mir wirklich gefällt, dass Gott uns die Möglichkeit hier in der Gemeinde gibt, an einer unvergänglichen Sache mitzuarbeiten. Gott will die Gemeinde nicht nur gebrauchen, um sein Evangelium in die Welt zu tragen und ein Licht im Dunkeln zu sein. Nein, er liebt die Gemeinde und er will sogar die ganze Ewigkeit mit ihr verbringen. Mit dir, mit mir, mit uns. Ja, und in der Bibel ist auch davon die Rede, dass die Gemeinde die Braut von Jesus ist. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie das dann alles genau aussehen wird, aber eins steht für mich fest, dass ich mich dafür investieren will, dass die Braut von Jesus schöner wird. Und deswegen sage ich, ist die Mitarbeit an der Gemeinde eine unvergängliche Sache. Weil wir an der Braut von Jesus, ja, weil wir da investieren können und weil wir uns dafür einsetzen können, dass sie wächst und dass sie schöner wird. Leider verlieren wir manchmal den Blick dafür, was wirklich wichtig ist. Und es ist echt erstaunlich, wie wir Menschen so beschäftigt mit sehr vergänglichen Dingen sind. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit normal. Wir müssen arbeiten, man muss essen. Auch Hobbys tun der Seele oft gut. Aber diese Welt ist geprägt von einer tiefen Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit. Wofür leben Menschen, die nicht für Gott leben? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, und je mehr ich darüber nachdenke, desto frustrierender finde ich diese Frage. Wofür lebt man, wenn man nicht für Gott lebt? Viele arbeiten jahrzehntelang, um ein schönes Eigenheim zu haben. Das kann ich aus menschlicher Sicht verstehen, keine Miete mehr zahlen zu müssen und irgendwie sein eigenes Reich zu haben, ist natürlich schön, aber in ein paar Jahrzehnten ist das Haus auch wieder baufällig. Andere wollen reich sein. Aber sobald Krieg im eigenen Land ist, Inflation, Naturkatastrophen, sogenannte Schicksalsschläge, merkt man, wie wenig Wert das doch eigentlich hat. Manche wollen so viel Spaß wie möglich in ihrem Leben haben. Aber ganz ehrlich, sobald man Zahnschmerzen hat, ist der Spaß auch schon wieder schnell vorbei. Also ich will damit sagen, dass der Spaß auch eine sehr vergängliche Sache ist. Manche sagen, die haben schon irgendwie ein edleres Ziel, die sagen, ja, mein Sinn ist es, anderen zu helfen. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht verwerflich, ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Aber unabhängig davon, ob man ein schönes Leben hat oder nicht, wir sind in 100 oder vielleicht 120 Jahren, wird jeder von uns tot sein. Und nicht nur du wirst tot sein, auch ich und auch jeder, den du kennst. Das ist, finde ich, eine sehr harte, aber doch ja wichtige Wahrheit, dass auch da sagt man, okay, anderen zu helfen ist gut und wichtig, aber sobald man 100 Jahre nach vorne geht, ist es schon wieder in Vergessenheit geraten. Dann ist man vielleicht nur noch auf einem Grabstein ein paar Zahlen, bis letztendlich der Grabstein auch wegkommt. Und das finde ich eine wirklich harte Nachricht, aber eine wirklich wichtige, weil das relativiert irgendwie alles. Wenn man selber stirbt, dann weiß man, es gibt noch Leute, die sich an einen erinnern. Aber wenn die Leute sterben, die sich an einen erinnern, was bleibt noch? Was bleibt zum Schluss übrig? Wofür das Ganze? Was soll das Ganze? Und das ist eben diese Sinnlosigkeit, von der ich spreche. Wenn das Leben 2 Meter unter der Erde enden würde, es keinen Gott gäbe, dann hat das Leben keinen tieferen Sinn. Dann ist alles so dermaßen sinnlos, dass man wirklich nur noch depressiv werden kann. Und deswegen die ganz ernst gemeinte Frage, die ich dir heute stellen will: Wofür lebst du dein Leben? Was bleibt von all dem? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt Paulus, dass unser Fundament Jesus ist. Und auf den können wir bauen. Und das steht auch da an der Wand. Ich lese mal den Vers und auch die Verse danach. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandem das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Hier ist von Christen die Rede. Hier ist von Leuten die Rede, die Jesus als ihr Fundament haben und darauf aufbauen. Hier ist auch davon die Rede, dass eben jeder baut, aber jeder nimmt unterschiedliche Materialien her. Manche Materialien halten eben diese Probe durchs Feuer eben aus und andere nicht. Das Interessante ist, ich glaube auch nicht, dass es hier um gute und böse Taten geht, sondern es ist einfach die Frage, wie langlebig ist das? Wird es einen Wert in der Ewigkeit haben? Wer sein Leben im Dienst für Gott stellt, der gibt damit seinem Alltag einen echten Sinn. Ja, einen Sinn, der über Essen, Schlafen, Spaß und Arbeit hinausgeht. Man hat die Chance, an etwas Beständigem mitzuarbeiten. Dann ist es nicht alles Stroh, was kurz raucht und danach weg ist, sondern dann hat es wirklich Ewigkeitswert. Wenn du dein Leben nicht verschwenden willst, dann musst du Dinge tun, die Bestand haben. Und da diese Welt vergänglich ist, sind beständige Dinge das, was in Bezug zur Ewigkeit steht. Also es ist ja klar, wenn die Welt vergeht, müssen diese beständigen Dinge ja außerhalb der Welt sein. Natürlich sind die Sachen, die beständig sind, das ist natürlich nicht nur die Gemeinde. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Orte und ganz viele Umstände, in denen man Gott dienen kann. Aber ich denke, dennoch ist die Gemeinde ein sehr guter Ort, an dem man mitarbeiten kann und an dem man etwas tun kann, was wirklich Bestand hat. Man kann an etwas mitarbeiten, was Gott wichtig ist und einen wirklichen Sinn hat. Ich habe im Vorfeld doch irgendwie auch mit mir gerungen, was ich in der Predigt sage und was nicht. Und ich denke nicht, dass es eben hilfreich ist, da Druck aufzubauen und sagen, ja, ihr müsst mehr mitarbeiten, ihr müsst dies tun, ihr müsst jenes tun. Wir schreiben jetzt die Stunden auf, damit wir ja genug arbeiten. Wir müssen produzieren wie eine Firma, wir müssen wirklich hier was leisten. Nein, ich denke, das ist wirklich nicht zielführend. Und natürlich, wenn man sieht, dass an einigen Ecken Mitarbeiter fehlen, dass andere überlastet sind, dann würde ich gerne manchmal so reden. Dann würde ich gerne manchmal sagen, Leute, jetzt packt doch mal mit an. Aber ich denke, dieser Druck ist wirklich nicht zielführend. Ich denke, dass es erstmal wichtig ist für dich, dass du dich entscheidest, für was lebst du dein Leben. Der Dienst in der Gemeinde lohnt sich. Weil nach diesem Leben wird keiner mehr danach fragen, welche Position du in der Firma hattest, ob du Opel oder Audi gefahren bist, ob du in einem Sportverein eine große Nummer warst. Das wird dann ganz und gar unwichtig sein. Wenn wir nach diesem Leben vor Gott stehen, wird er sicher nicht beeindruckt davon sein, dass deine Fußball-, Handball- oder Volleyballmannschaft in der Kreisliga gegen den TSV Hintertupfing am Sonntagmorgen gewonnen hat. Das wird ihn sicher nicht beeindrucken. Dann wird es vielmehr interessant sein, ob du dein Leben mit und für ihn gelebt hast. Und was Beispiele dafür sind und wie das praktisch aussehen kann, das sieht man dann auch mal an den Überpunkten. Also, es lohnt sich. Ich wünsche uns allen, dass wir unser Leben nicht mit vergänglichen Dingen verschwenden, sondern dass wir einen Blick auf die Dinge haben, die wirklich wichtig sind. Amen.